ARD Sounds.
Es regnet wieder mehr, warum die niedrigen Flusspegel trotzdem noch für Probleme sorgen.
Gaming und Kinderschutz, warum Eltern das Zocken nicht verbieten sollten.
Und faszinierendes Tierchen, die Gottesanbeterin breitet sich in Deutschland aus.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist wieder Freitag geworden. Heute ist der 28. August und Magdalena Bienert und Uli Spinrad sind nochmal am Wochenende, am Ende der Woche, so rum, für euch am Start.
Genau. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr heute Morgen zwischen 5 und 6 vielleicht noch die Mondfinsternis erwischt habt. Ich habe dazu diesen schönen Satz von einer Dame aus dem Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin gelesen. Heute Morgen kommt es auf die 3 Ks an. Koffein, klares Wetter und eine gewisse kinetische Energie, damit man aus dem Bett kommt.
Ja, da hat sie sich immer richtig Gedanken gemacht. Für uns gilt das, würde ich sagen, in dieser Kombination jeden Tag in so einer Podcast-Woche.
Ja. Voll. So, und wir gucken jetzt aber erstmal, ob der Regen letzte Woche und hier und da auch diese Woche, ob der unseren Pegelständen ausgereicht hat, damit endlich wieder alles auf den großen Flüssen fahren kann, was da durch die Trockenheit in den letzten Wochen ins Stocken geraten ist.
Seit Wochen ist die Lage für Fähren, Kreuzfahrtschiffe und Frachtschiffe auf den Flüssen in Deutschland ja schwierig, weil auf dem Rhein und auf der Donau oder auch in anderen Flüssen eben Niedrigwasser ist. Wir haben da im Podcast in den letzten Wochen auch immer mal wieder drauf geguckt, weil eben fast überall die Schifffahrt eingeschränkt war.
Ich habe 2009 angefangen in Oberwesel zu arbeiten und da war es eher noch so, dass das Hochwasser problematisch für uns war. Aber in der letzten Zeit ist es halt eher, dass es das Niedrigwasser ist und nicht mehr das Hochwasser.
Von Annika Pohl, die wir gerade gehört haben, die am Mittelrhein in Rheinland-Pfalz wohnt, von der hören wir gleich noch mehr. Aber sie hat das Problem dieses Jahres, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Wir können hier im Podcast natürlich nicht auf jeden Fluss schauen, aber wir versuchen mal so einen groben Überblick zu schaffen. An Rhein und Donau beispielsweise haben sich die Pegelstände teilweise etwas erholt, immerhin.
Ja. In Düsseldorf zum Beispiel am Rhein ist der Pegelstand auch angestiegen, aber eben noch weit entfernt von der normalen Höhe zu dieser Jahreszeit. Experten sagen, dass es deutlich mehr und auch deutlich länger regnen müsste, damit die Pegelstände sich vollständig normalisieren könnten. Die Lage hat sich bei weitem also noch nicht entspannt und auch die Schifffahrt läuft noch nicht wieder rund. Ein Experte hat uns gesagt, der Rhein ist ein ziemlich großes System und auch entsprechend träge.
Da werfen wir mal einen Blick auf die Frachtschiffe, auf die Fähren und auch auf den Tourismus mit den Kreuzfahrtschiffen. In Kaub, das ist am Mittelrhein in Rheinland-Pfalz, fahren wieder die Fähren und das freut die Fährleute und auch die Pendler. Denn in dieser Region gibt es auf einer Strecke von 90 Kilometern keine Brücken. Das heißt, als die Fähren jetzt anderthalb Wochen lang nicht übersetzen konnten, mussten die Pendler und Pendlerinnen viel längere Strecken zur Arbeit fahren. Wir hören nochmal Annika Pohl, die wohnt nämlich rechtsrheinisch, arbeitet aber linksrheinisch in Oberwesel.
Also man musste im Schnitt schon fast eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde früher losfahren für die paar Kilometer, um sicher pünktlich auf die Arbeit zu kommen.
Also sie wird heilfroh sein, dass die Fähren jetzt wieder fahren. Auch rein abwärts auf der Höhe von Bonn fahren die Fähren wieder nach wochenlanger Pause. Das ist da auch besonders wichtig, weil der Verkehr in Bonn im Moment stark eingeschränkt ist. Es gibt viele Baustellen auf den Straßen und eine wichtige Autobahnbrücke ist gesperrt. Also die Fähren können da den Pendelverkehr zumindest so ein bisschen entlasten.
Und Uli, ihr habt ja auf eurem schönen Rhein auch viele Flusskreuzfahrten, aber da gibt's auch weiterhin Probleme. Genauso entlang der Donau. Auf der Donau bei Passau geht Donau aufwärts, also nach Deutschland rein im Moment noch nichts. Und abwärts auch nur bis Wien, da werden ganze Reisen immer noch abgesagt.
Gucken wir nochmal auf die Frachtschiffe. Das Logistikunternehmen Contago betreibt Containerschiffe auf dem Rhein. Seit Wochen warten da Container drauf, verschifft zu werden, aber die Schiffe können eben nicht voll beladen werden wegen des Niedrigwassers. Andreas Röhr arbeitet bei diesem Unternehmen.
So, eigentlich bräuchten wir 4 Wochen lang Dauerregen, damit der Bodensee sich halbwegs wieder nivelliert und dann normale Regenverhältnisse für den Herbst. Und dann könnte man sagen, so richtig November wäre es realistisch, dass wir zumindest mal über den 1,50 Meter Pegel Kaub kommen.
Kaub ist diese wichtige Stelle im Rhein, die für die Schifffahrt entscheidend ist, weil das ist die flachste Stelle und nach dem Pegel dort richtet sich eben ganz viel. Also noch 2 bis 3 Monate mit normalen Regenverhältnissen, sagt er, das kann auch dauern.
Ja. Und jetzt ist ja die Frage, kann man die großen Flüsse irgendwie auf so Niedrigwasser vorbereiten? Das wird jetzt im Moment diskutiert. Staustufen sind da eine Möglichkeit. Dabei wird das Wasser aufgestaut und dann eben geregelt, wie viel davon weiterfließen darf. Am Rhein gibt es bislang 12 Staustufen von der Schweiz bis nach Nordbaden. Aber nach Iffezheim in Baden-Württemberg gibt es keine mehr. Also der Rhein hat von da an dann freien Lauf bis zur Nordsee, da kann nichts mehr reguliert werden.
Ja, und es wird auch mehr über Auenlandschaften diskutiert, die Wasser eben länger speichern könnten. Das ist aber nicht an jeder Stelle von einem Fluss aus möglich, weil ja teilweise sehr nah an den Flüssen auch schon gebaut ist. Also ihr merkt, es bleibt ein Thema, das wird uns wahrscheinlich nicht das letzte Mal begegnet sein. Und wir werden die nächsten Jahre darüber noch viel diskutieren.
Vor allem, wenn es die nächste lange Trockenperiode gibt. Seit gestern läuft hier in Köln wieder die Gamescom. Das ist ja die größte Computer- und Videospielemesse der Welt. Und da sind natürlich auch immer viele Jugendliche, gucken sich da die neuesten Trends an. Und es gibt eine aktuelle Umfrage vom Branchenverband Bitkom und die zeigt, fast 90% der 16- bis 29-Jährigen zocken regelmäßig.
Also fast alle. Mhm. Zocken, das, der Begriff alleine schon. So, ne? Irgendwie hat er wirklich nicht so einen guten Ruf. Nee. Man bewegt sich. Oder die Vorstellung ist, ne, die Kids bewegen sich nicht, die kommen nicht an die frische Luft, die futtern dabei nur Mist. Und wenn es um Ballerspiele geht, okay, dann ist das natürlich sowieso ein ganz schlechter Einfluss. Ja. Wir haben darüber mal mit dem Medienpädagogen Marco Fuchs gesprochen. Er arbeitet beim Regionalverband Saarbrücken und der macht Schulprojekte zu genau diesem Thema.
Also ich finde immer es bemerkenswert, dass die, wenn sie zu viert, zu sechst im Bus sitzen und spielen, alle gucken in ihre Handys, aber die reden trotzdem in einer Geschwindigkeit zusammen und immer noch miteinander und gemeinsam über dieses Thema. Und problematisch wird es dann, wenn man das nicht mehr kann. Also wenn man gar nicht mehr aus dem Haus geht, wenn man keine Freunde mehr hat, also auch gar nicht mehr mit echten Freunden redet.
Also keine Freunde, keine Hobbys, neben dem Zocken, das sind für ihn so Alarmzeichen, die er auch den Eltern bei Beratungen mit auf den Weg gibt. Übrigens ist die Art des Spiels gar nicht so entscheidend, sagt Marco Fuchs. Wichtiger sei, dass man weiß, was die eigenen Kinder spielen, also versteht, was die da gerade eigentlich machen. Dann kriegt man eben auch besser mit, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft.
Weil tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Kinder und Jugendlichen ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl haben, wenn sie merken, irgendwas Komisches passiert gerade und ich bin mir nicht sicher, was kann ich denn jetzt machen oder wie sollte ich reagieren? Und wenn die dann sagen, ja gut, aber meine Mutter, mit der kann ich sprechen, die ist eine Ansprechpartnerin, die mich nicht direkt irgendwie anmotzt oder mir das Spielen direkt verbietet, ja, dann spreche ich mit ihr und gemeinsam wird dann eine Lösung gesucht.
Was Komisches, das hat er gesagt, das klingt so abstrakt, das können zum Beispiel Gewaltszenen in Spielen sein, aber auch Mobbing durch andere Mitschüler, die vielleicht das Gleiche spielen oder natürlich auch, klar, Gefahr durch Pädophile, die über Games und Chats in den Spielen versuchen, an Kinder irgendwie ranzukommen. Aber manchmal geht es auch einfach ums Geld, wenn Kinder versehentlich etwas im Spiel freischalten und dann das Geld der Eltern verbraten. Also der Tipp von Marco Fuchs für uns Eltern ist immer, Spiele nicht einfach pauschal verbieten, sondern besser begleiten. Dann hat man auch bessere Chancen, da was mitzubekommen.
Ja, du hast eben schon über den schlechten Ruf von Gaming gesprochen. Wir haben es mal wieder bestätigt, weil wir jetzt auch wieder nur über die Gefahren gesprochen haben. Aber Gaming ist eben nicht nur was Schlechtes, das sagt Marco Fuchs ganz deutlich. Die Hand-Auge-Koordination, das Abschalten vom Alltagsstress, die Fantasieschulen, also es bringt schon auch Vorteile mit sich. Er sagt, davon gibt es eine ganze Menge.
Was ich merke in meinem Leben, weil ich habe auch sehr, sehr viel gezockt. Ich kann nicht sagen, wie viel zig Stunden World of Warcraft ich mit 14 Jahren gespielt habe. Aber bei mir merke ich, dass ich sehr, sehr gut darin bin, Probleme zu lösen, so strukturiert zu lösen. Also zu sagen, okay, ich habe ein Problem und ich will eine Lösung. Und wie komme ich auf dem schnellsten Weg und auf dem einfachsten Weg zu dieser Lösung?
Unsere Kurznachrichten.
In Nepal sind die Rettungsarbeiten nach der Sturzflut weiterhin schwierig. Straßen und Brücken sind eingestürzt oder wirklich komplett mit Schlamm bedeckt. Deswegen können auch Hubschrauber nicht landen und müssen Hilfsgüter abwerfen. Das hilft den Menschen dort aber nur bedingt, die eigentlich aus dem Gebiet gerettet werden müssten. Die Polizei spricht inzwischen von fast 400 Toten und mindestens 1400 Vermissten. Nach Angaben der nepalesischen Tourismusbehörde gehören auch 8 Deutsche dazu. Das Auswärtige Amt kann das bisher aber nicht bestätigen.
Ratko Mladic ist gestorben. Er war als Milizenführer im Bosnienkrieg in den 90er Jahren verantwortlich für eines der schwersten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. Beim Massaker von Srebrenica hat er von seinen Truppen etwa 8000 muslimische Männer und Jungen ermorden lassen. Dafür ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er saß in einem Gefängnis der Vereinten Nationen in Den Haag. Dort ist er jetzt nach mehreren Schlaganfällen im Alter von 83 Jahren auch gestorben.
Und wir gratulieren, das Mickey Maus Magazin feiert Jubiläum. Vor 75 Jahren ist in Deutschland das erste Heft erschienen und zum Geburtstag gibt's natürlich auch wieder eine Jubiläumsausgabe. Bis heute zählt das Mickey Maus Heft mit mehr als 1,3 Milliarden verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Kinder- und Comic-Magazinen weltweit.
Und ich habe aktiv dazu beigetragen. Also als Kind habe ich wirklich eine Menge von meinem Taschengeld für die Kombi aus Süßtüt und Mickey Mouse Heft ausgegeben. Aber ehrlicherweise eher wegen der Spielsachen drin als wegen der Geschichten. Also ich kann mich da noch an diverse Spielsachen erinnern. Und das ist schon lange her.
Oh ja, habe ich auch geliebt. So, kommen wir mal von einem Mickey Mouse Tierchen zu einem anderen Tierchen. Und zwar habe ich letztes Jahr auf Mallorca zum ersten Mal dieses grüne, witzige Tier aus der Nähe beobachten können und war wirklich fasziniert. Da saß eine Gottesanbeterin auf einem Auto und hat sich gesonnt und dabei auch so irgendwie putzige, grazile Bewegungen gemacht. Also wirklich, hätte ich mir das stundenlang angucken können.
Ich habe noch nie eine gesehen, außer jetzt eben auf Bildern. Mhm. Und falls ihr euch fragt, was ist das eigentlich, eine Gottesanbeterin? Das ist so eine grüne oder auch manchmal braune Fangschrecke. Die ist relativ groß, bis zu 8 cm. Sieht schon eine Heuschrecke ähnlich, aber auch irgendwie nicht, weil sie hat einen dreieckigen Kopf und die hat eben so Arme, die sind mit Dornen bestückt, die sie quasi wie zum Gebet zusammenfaltet. Deswegen auch der Name Gottesanbeterin. Die sieht halt immer so aus, als würde die gerade zum Himmel beten.
Genau.
Und man muss jetzt eben nicht mehr ins warme Ausland fliegen, wie nach Mallorca, um sie zu sehen, weil in diesem Sommer sind auch in Deutschland ungewöhnlich viele Gottesanbeterinnen gesichtet worden. Sie breitet sich also auch hier ziemlich schnell aus.
Seit Anfang Juli wurden mehr als 17.000 Sichtungen gemeldet, das sagt der NABU, also der Naturschutzbund Deutschland. Das klingt vielleicht jetzt nicht so super viel, aber da wurden in den letzten Wochen einfach mal doppelt so viele wie im ganzen letzten Jahr gezählt. Und es gibt vom NABU auch ein Online-Portal, auf dem wir alle melden können, wenn wir auch eine sehen.
Eigentlich mag die Gottesanbeterin sonnige, trockene Lebensräume, deswegen kam sie auch in Deutschland, vor allem bei Freiburg ganz im Süden vor, da ist das am meisten erfüllt. Aber mittlerweile ist dieses exotische Insekt eben auch am Rhein entlang bis nach Köln schon richtig viel gesehen worden.
Ja, und in meiner Schrebergartenkolonie im Westen Berlins, da hat eine Nachbarin auch davon berichtet, ja, da war die schon Gesprächsthema, aber wirklich auch in Niedersachsen werden immer mehr davon gesichtet und auch, ja, wenn das natürlich für uns schön und spannend ist zu beobachten, man muss auch sagen, die Ausbreitung der Gottesanbeterin, die ist ganz klar auf den Klimawandel zurückzuführen und das sei eigentlich auch alarmierend, sagt der NABU.
Die Eier, die Weibchen legen, die brauchen nämlich viel Wärme, um sich zu entwickeln. Und es wird bei uns auch in Deutschland eben immer wärmer. Ursprünglich kommt die Gottesanbeterin sogar aus Afrika. Aber seit ungefähr 10.000 Jahren ist sie auch schon im Mittelmeerraum zu Hause.
Und noch ein bisschen Wissen to go. Die Gottesanbeterin ist berühmt-berüchtigt für ihr Paarungsverhalten. Rund ein Drittel der Männchen muss nämlich nach der Paarung das Leben lassen, weil das Weibchen das kleinere Männchen auffrisst.
Was soll ich dazu sagen? Die Weibchen sind 2 Zentimeter größer als die Männchen und können eben wirklich brutal sein. Die können stundenlang stillhalten. Die sind gut getarnt durch ihr Aussehen. Das ist ja grün, ähnlich wie Blätter. Und dann, wenn sie eine Beute entdeckt haben, schleichen die sich in Zeitlupe an andere Insekten. Und da haben dann Spinnen oder Fliegen oder dann auch eben die Männchen wirklich keine Chance.
Ja, und die sind eben auch extrem schnell, ne? Also die holen wirklich blitzschnell mit diesen dornigen Fangarmen aus und erschlagen ihre Beute und das dauert nur Millisekunden. Die sind 6-mal schneller als der Lidschlag vom menschlichen Auge.
Das ist flott, aber für uns Menschen sind die überhaupt nicht gefährlich. Sie sind nett und die stechen oder beißen auch nicht. Also falls ihr mal eine seht auf der Terrasse, auf dem Balkon, auf dem Auto, wo auch immer, keine Panik, aber klar, ihr könnt es natürlich gerne dem NABU melden, dann wird der Überblick über die Tiere in Deutschland noch besser.
Männer und Fahrzeuge, darüber müssen wir noch kurz sprechen. In Bayern hat die Polizei einen Mann gestoppt, weil er auf einem motorisierten Bierkasten unterwegs war. Ja, nee, ist klar.
Bis zu 30 Kilometer pro Stunde konnte die Kiste wohl fahren. Das ist ganz schön schnell für eine Bierkiste. Aber wir sind ja hier immer noch in Deutschland und deshalb ist die offizielle Begründung für die Strafe des Mannes auch typisch. Sein Bierkasten war durch den Motor nämlich ein Kraftfahrzeug und damit eigentlich versicherungspflichtig.
Mhm.
Deshalb gibt es jetzt auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne gültigen Versicherungsschutz. Also ich habe mich ehrlicherweise bei der Meldung eher gefragt, ob die Bierkiste voll war, also ob der sich quasi die Verpflegung direkt mitgenommen hat. Aber das werden wir wahrscheinlich leider niemals erfahren.
Nee, also ihr Lieben, fahrt gut ins Wochenende, bitte mit Versicherungsschutz und ohne Bierkiste. Und wir hören uns bald wieder. Bis denne.
Ich bin Montag nochmal da und dann mit Moritz. Wir hören uns. Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.